Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Mission an Unerreichten, Teil 2. Als Jesus auf der Erde lebte, war er nicht nur bei den Menschen in Israel, sondern auch in fremden Regionen wie Tyrus und Sidon. Wie geht Jesus mit fremden Menschen um? Was möchte er seinen Jüngern damit zeigen? Mit diesem Thema wollen wir uns heute beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Freunde, ich freue mich, dass wir zusammen wieder unsere Sabbatschule untersuchen werden, uns austauschen werden. Und bevor wir das tun, wollen wir beten. Aber bevor wir beten, möchte ich kurz meine Teilnehmer auch hier begrüßen, den Josef, den Christian, den René und die Kathi. Und ich bin der Bojan. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein wunderbares Wort untersuchen können. In so einer wichtigen Frage, wo wir uns fragen auch nicht nur das Was, sondern auch das Wie wir deine wunderbare Botschaft an die Menschen, an die säkularen Menschen weitergeben. Bitte gib uns Weisheit, dass auch hier jetzt durch deinen Heiligen Geist Impulse entstehen können, die weitergehen und die vielen helfen werden, etwas Neues zu probieren. Vielleicht andere Methoden, als die wir bis jetzt versucht haben, an die Menschen oder auch an die gebildeten Menschen dranzukommen oder an die Menschen, an die wir oft gar nicht denken. Segne uns und wir danken dir, dass du bei uns sein wirst. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Ja, wir haben eine Lektion, die natürlich einen praktischen Theologen sehr freut, aber ich hoffe auch alle uns, dass sie uns Freude macht, weil das ist ja unser Ziel und unsere Leidenschaft, dass wir Menschen weitergeben, diese frohe Botschaft, die wir selbst erlebt haben. Ich möchte euch erst mal fragen, wer von euch war denn schon mal in einer Mission in einem fremden Land, in einer ganz anderen Kultur? Gibt es solche unter uns hier?
Also zumindest für eine kurze Zeit. Ich war mal für ein paar Wochen auf Jamaika für eine Evangelisation, nur so punktuell. Und dann nach 3 Wochen war das schon wieder zu Ende. Aber es war lang genug, um zu merken, wie extrem anders diese Kultur ist, wie anders diese Menschen leben und auch wie anders der Glaube gelebt wird. Die gleichen Grundsätze, die gleichen Prinzipien, aber doch auch oftmals eine andere Herangehensweise. Das fand ich sehr heilsam. Das hat, also bis heute muss ich sagen, hilft mir das immer wieder, auch meine eigene Glaubenspraxis nüchtern zu hinterfragen.
Was war jetzt anders, wenn man denkt, jetzt das Evangelium weiterzubringen?
Also was dort ganz anders war, war einmal die ganze der Wohlstand in der Gesellschaft, der nicht gegeben war. Viele arme Menschen, viele von Gewalt gezeichnet, viele Verluste in den Familien durch Gewaltakte. Es gibt dort viel Kriminalität. Das reicht auch bis in die Gemeinden hinein. Also wenn es da darum geht, jemanden in die Gemeinde aufzunehmen, dann schaut man sich die Vergangenheit oder eher so die Gegenwart auch an. Wo steht dieser Mensch jetzt gerade in seinem Leben? Und dann geht es vielleicht darum, dass er einfach schon im Gefängnis war, dass er Drogen geschmuggelt hat, Waffen geschmuggelt hat, Bandenkriminalität. Dinge, die bei uns nicht oft auf dem Tisch liegen, sehr, sehr selten. Und für diese Menschen ist das Evangelium nochmal was anderes. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Gemeindeleiter dort, der mir sagte, bei uns, in unserem Glauben, wird ganz deutlich im Vergleich zu den anderen Kirchen, wenn sie zu uns kommen, dann lassen sie diese Kriminalität, weil sie bei uns lernen, das Gesetz ist nicht aufgehoben. Während die anderen Kirchen, sehr stark Pfingstkirchen dort, das Gegenteil behaupten. Und so machen sie weiter mit ihrer Kriminalität und mit ihrem Drogenschmuggel und Konsum und so weiter und gehen am Sonntag in die Kirche. Mhm. Aber alle wissen, wenn du Adventist wirst, hört das auf. Und da ist mir das so richtig bewusst geworden, weil das bei uns, unsere Gesellschaft ist viel zahmer, sage ich mal, trotz der Probleme, die es gibt. Es gibt auch mehr Wohlstand, weniger Not. Da ist es bei uns manchmal so, Christsein oder Nichtsein ist nicht so deutlich zu erkennen. Dort aber ändert sich das komplette Leben ganz schnell. Das hat er mir erklärt. Das fand ich total spannend, weil das für mich einfach neu war so.
Mhm. Interessant, mal den Blick nach außen, was wir da alles lernen können aus einer fremden Kultur. Für uns, ja, auch für unsere evangelistischen Bemühungen. Hat noch jemand was erlebt im Ausland, in einer anderen Kultur?
Eine andere Kultur schon, nicht im Ausland, aber während meiner Oberstufenzeit hatte ich Gespräche über den Glauben mit einem Mitschüler, der in der Drogenszene unterwegs war. Und das habe ich als andere Kultur empfunden. Es war ein völlig fremdes, mir unbekanntes Feld, auf dem ich sozusagen unterwegs war und wo ich diese Gespräche geführt habe. Das war äußerst spannend und herausfordernd. Aber interessant ist, dass es einen gab, der das bemerkt und beobachtet hat. Und der war nur bereit, mit mir zu reden, weil ich mit diesem Typen gesprochen habe, der so anders war als ich. Das fand ich, das war für mich eine prägende Erfahrung.
Also konntest du auch viel lernen in dieser Situation, mit dieser fremden Kultur, in diesen Menschen?
Also weniger jetzt über diese Drogenszene selbst, ne? Das war natürlich auch nicht mein Ziel. Aber was braucht jemand, wonach sucht jemand, der da unterwegs ist?
Dankeschön.
Ja, ich habe mal ein Jahr in Südamerika gelebt. Das war jetzt nicht unter einem speziellen missionarischen Aspekt, aber weil ich dort gearbeitet habe. Und das war auch schon eine interessante Erfahrung, einfach weil man auch dann den Adventismus dort kennenlernt. Und der Adventismus ist eben in Südamerika wesentlich stärker verbreitet von der Anzahl der Geschwister her. Und darum denke ich so, die Gemeindeglieder haben auch ein anderes Selbstbewusstsein irgendwo. Bei uns werden wir doch schnell immer so in so eine sektiererische Ecke gestellt und trauen uns manchmal vielleicht gar nicht von unserem Glauben zu erzählen oder so. Und in Südamerika habe ich das so erlebt, dass das selbstverständlich ist, dass man mit Selbstbewusstsein auf andere Leute zugeht oder auch seinen Glauben auslebt. Und weil man sich ja eben auch in einer großen Zahl von Gläubigen irgendwie dann so geborgen und sicher fühlt. Ja. Und das war auch eine wertvolle Erfahrung, dass wir eigentlich auch, also das habe ich eigentlich für mich mitgenommen, dass wir ruhig auch unseren Glauben viel selbstbewusster ausleben können, als vielleicht das manchmal bei uns der Fall ist hier.
Schön, auch ermutigend.
Das, wo du es gerade sagst, das ist mir auch sehr bewusst geworden dort. In Jamaika gibt es sehr viele Adventisten. Als ich dort war, das ist jetzt fast 20 Jahre her, war es jeder 14. Inzwischen ist etwa jeder 10. dort Adventist. Adventisten sind unheimlich bekannt, weil sie in der Regel auch, ja, schon auch besser gebildet sind, auch einflussreicher sind, guten Einfluss auf die Gesellschaft auswirken. Man hat sie damals sogar schon eingeladen, sonntags, vormittags ein Gottesdienstprogramm zu gestalten. Wir halten natürlich den Sabbat, aber am Sonntag gab es die Sendezeit. Und so wurde das dann von einem Pastor dort auch adventistisch gemacht, für das landesweite Fernsehen. Sogar ein Parlamentspräsident, meine ich, ist es gewesen, ist Adventist gewesen dort. Das ist für sie ganz normal, dort Adventisten um sich zu haben. Das Hotel, in dem ich ankam, nachdem wir als Studentengruppe damals angekommen sind, in dem Hotel waren gleich die Putzmänner und Hausmeister, waren Adventisten, ja, und haben wir gleich miteinander geredet, was wir vorhaben und wo wir das machen, und man kennt sich. Also das war was, das passiert einem hier nicht, dass man im Hotel einfach einer Putzkraft über den Weg läuft und wir sind auch Adventisten. Das ist schon etwas, das einem sehr selbstbewusst auftreten lässt. Das ist mir auch aufgefallen, während wir uns eher so ein bisschen verstecken. Es soll keiner zu direkt merken, nicht zu schnell merken, dass ich gläubig bin. Erstmal Vertrauensbasis, dann kann ich so ein bisschen aus der Deckung gehen. Das ist da ganz anders. Als ich meine Vorträge gehalten habe, ich dachte mir, schön, nur wir in der Gemeinde müssen nicht draußen nicht wissen, was hier drin passiert. Die haben die riesen Boxen genommen, nicht für drin. Sie haben sie nach draußen gestellt, auf die Straße hin. Damit bitte alle in dem Viertel mitkriegen, soweit halt die Lautsprecher gehen, was da drin gesagt wird, weil das müssen die ja hören. Das war eine Einstellung, die war komplett neu für mich, ja.
Sehr schön, sehr ermutigend. Josef, hast du auch was in diese Richtung?
Also ich könnte es dann von der anderen Seite berichten. Ich habe Adventismus kennengelernt in Deutschland, in Deckendorf, in einer relativ kleinen Gemeinde, und war dann, also da kannte ich noch nicht viel, ein bisschen was, aber ich war dann auch für ein Jahr in Amerika und habe dort die Adventgemeinde kennengelernt. Ich habe sie kennengelernt als extrem hilfreich. Zu der damaligen Zeit war es so, dass meine Frau noch sehr skeptisch war. Also wir haben beide nicht getauft. Natürlich, wie gesagt, ganz in den Anfängen, meine Frau war sehr, sehr skeptisch zu der damaligen Zeit. Aber sie war sehr positiv überrascht. Ich bin krank geworden, dann ist eine Glaubensschwester, ich war ein einziges Mal dort in der Gemeinde und die haben sofort die Telefonnummer mir gegeben und gesagt, wenn ihr irgendetwas braucht, meldet euch. Ich bin dann tatsächlich kurz darauf etwas erkrankt, dann ist sie gekommen, es war eine ältere Schwester, die hat uns den ganzen Tag in der ganzen Stadt rumgefahren, ins Krankenhaus, zu Medikamente kaufen und so weiter. Also das war etwas, wo ich gemerkt habe, wie hilfsbereit Menschen sein können, die einen eigentlich so gut wie nicht kennen. Und meine Frau hat das auch sehr zu denken gegeben. Hat dann bei uns beiden noch eine Zeit lang gedauert, aber wir durften das erleben, wie hilfsbereit gläubige Menschen, in dem Fall in den USA, einfach sind gegenüber völlig Fremden. Ja, ich meine, uns hat niemand gekannt in Amerika damals. Und insofern, das habe ich für mich als damals Ungläubiger sehr positiv empfunden.
Schön. Ich glaube, diese Erfahrungen sind wichtig, die ihr erzählt. Die sind sehr unterschiedlich, aber ermutigend. Wir haben eine Studie gemacht in der Adventgemeinde der erfolgreichsten, wenn man so sagen darf, Evangelisten, 12, die die meisten Menschen getauft haben, aber nicht nur taufen, manchmal sind die Gemeinden die aktiven, sondern wo auch die getauften Glieder genannt haben, dass die wichtig waren für mich. Und wir haben bei diesen Menschen gefunden, dass fast alle Auslandsaufenthalte hatten in anderen Kulturen. Also das Fremde kann auch sehr wertvoll sein für uns. Also es war ein Erfolgsfaktor, den wir im Gegensatz zu anderen Pastoren gesehen haben, dass sie das gelernt haben. Ja, das hat wahrscheinlich viele Gründe, da können wir jetzt nicht eingehen, aber unsere Lektion versucht auch, dieses Fremde jetzt reinzubringen. Können wir da, kann das nutzbar sein? Aber erstmal beginnt die Lektion am ersten Tag mit den Städten. Ja, 55% der Menschen leben schon in Städten oder in Großstädten. Da kommt jetzt so ein bisschen der Aufruf, wir sollen auch die verlorenen Kinder in den Städten suchen. Jetzt gibt es aber die anderen, die immer mehr sagen, ja, das, wir haben ja heute Medien, wir brauchen ja gar nicht mehr in die Städte zu gehen. Was denkt ihr darüber? Können die Medien das ersetzen, unser Mediendienst? So der erste Gedanke. Ich möchte aber jetzt sehen, brauchen wir überhaupt noch in die Städte zu gehen, um die Menschen dort erreichen? Oder haben wir heute nicht die Medien? Erübrigt sich das nicht inzwischen?
Also, ich denke, dass die Medien unheimlich wichtig sind, dass sie Menschen erreichen können, die wir noch in 1000 Jahren, überspitzt formuliert, nicht erreichen würden. Die Hemmschwelle bei Medien, einfach mal auf einen Link zu klicken und sich mal 10 Minuten einen kurzen Clip anzuschauen zu einem geistlichen Thema, da ist keine Hemmschwelle gegeben, außer vielleicht habe ich die Zeit, naja, und 10 Minuten, die hat man schnell mal in der Bahn oder im Bus. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das haben. Und ich freue mich, dass in den letzten Jahren unsere Gemeinschaft in vielerlei Hinsicht hier so viel erfolgreicher, professioneller geworden ist, besser aufgestellt ist. Trotzdem glaube ich, es gibt Menschen, die können mit diesen Medien nichts anfangen. Und das wird auch in 50 Jahren vermutlich noch so sein. Das sind eher digitale Analphabeten vielleicht. Oder die tun sich schwer damit. Die sollen auch erreicht werden. Und das Persönliche kann durch digitale Medien nicht ersetzt werden. Also spätestens im zweiten Schritt braucht es das einfach.
Ich denke auch, die Information weiterzugeben, das ist sicherlich ganz gut und auch ganz wichtig, ist überhaupt keine Frage. Aber letztendlich kann das Persönliche nicht ersetzen. So wie wir wissen, da kommt mir jetzt eben dieser Gedanke, dass unsere Taten lauter sprechen als unsere Worte. Das geht, denke ich, in eine ähnliche Richtung. Weil, dass man etwas hört, dass man die Information bekommt, dass man Glaubenspunkte präsentiert bekommt oder wie auch immer, das ist das eine. Aber wie die Menschen dann verändert sind, wie die Menschen leben, die diese Punkte auch wirklich glauben, die diese Glaubenspunkte vertreten, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Wie gehe ich persönlich mit den Menschen um? Eben, sind die hilfsbereit oder nicht? Ich meine, niedergeschrieben ist schnell mal was. Aber das dann im täglichen Leben zu erleben, das ist eine ganz andere Baustelle.
Das ist doch, was du gerade erzählt, was du erlebt hast. Du hast ja was erlebt.
Ich meine, damals gab es die Medien nicht, so, das muss man sagen. Aber dennoch, was hilft? Das ist genau wie der Jakobus schreibt, was hilft es, wenn jemand die schönen Worte sagt oder schreibt jetzt in den Medien, aber er hilft mir nicht. Das bringt mich überhaupt nicht nirgendwo hin. Also insofern, glaube ich, ist das ganz wichtig. Dieses Erleben, wie leben gläubige Menschen, die diese Punkte, diese Glaubenspunkte vertreten, wie leben die wirklich?
Also müssen wir in die dann Städte spannend. Gehen.
Ja, dennoch haben die Medien einen riesen Vorteil, den wir auch wertschätzen können, finde ich. Und zwar, sie sind immer da. Sie sind wirklich aktuell in der Krise des Menschen verfügbar. Ich kann, wenn ich nachts um 3 nicht zur Ruhe komme, weil mein Leben auseinanderfällt, ins Internet gehen und Gott begegnen durch andere Christen, die dort von ihm berichten. Und das ist ein enormer Vorzug, finde ich. Also es gibt, glaube ich, ganz viel, ich beobachte das gerne, Menschen, die so Zeugnis geben, wie sie Gott fanden oder wie Gott sie fand. Und da ist das wirklich häufig der Fall, dass so eine Initialzündung durch die Medien gegeben wurde. Ich schätze das unglaublich wert und ich bin sehr froh, dass wir da auch Möglichkeiten haben, die immer verfügbar sind. Das ist aber nur der erste Schritt. Und dann denke ich, ist es so, wie du sagst.
Also sowohl als auch. In die Städte müssen wir auch gehen und Menschen suchen. Ja.
Ich empfinde bei dem Thema eine gewisse Spannung, weil wir als Adventisten auch oft sagen, wir sollten lieber aus den Städten rausgehen, lieber außerhalb wohnen, weil da der Einfluss nicht so schädlich ist wie in den Städten. Zugleich sagen wir, okay, wir müssen in die Städte gehen oder in den Städten bleiben, weil dort eben das Missionsfeld besonders groß ist. Und sicherlich kann man auch, sage ich mal, wenn man außerhalb wohnt, dann in die Städte fahren und dort Aktionen machen und wieder raus. Aber vielleicht ist es doch nicht das Gleiche, als wenn man dort wohnt. Insofern ist es auch vielleicht ein gewisses persönliches Opfer, wenn man das für sich erkannt hat oder sagt, ich möchte ganz bewusst in der Stadt leben und nicht aus der Stadt rausgehen, weil ich dort auch meinen Auftrag sehe. Aber gerade wer Kinder hat, Heranwachsende hat, die sind natürlich, sagen wir mal, in der Stadt wahrscheinlich noch größeren Versuchungen ausgesetzt, als es außerhalb der Fall ist.
Und jetzt kommt ein schwieriger Text in der Lektion. Den müssen wir uns jetzt auch mal anschauen. Der wird hier behandelt. Wer liest Richter 3, Vers 1 bis 6? Josef, möchtest du beginnen? Richter 3, Vers 1 bis 6.
Das sind aber die Völker. Warte noch kurz.
Genau, ganz kurz.
1 bis 6,
sagst du? Ja.
Das sind aber die Völker, die der Herr übrig bleiben ließ, um durch sie alle diejenigen Israeliten zu prüfen, welche alle die Kämpfe um Kanaan nicht erlebt hatten. Nur um den Geschlechtern der Söhne Israels davon Kenntnis zu geben und sie die Kriegsführung zu lehren, weil sie zuvor nichts davon wussten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Zidioniter und Heviter, die auf dem Libanongebirge wohnten, vom Berg Baal Hermon an bis nach Lebo Hamat. Und sie dienten dazu, dass Israel durch sie geprüft werde, damit es sich zeigte, ob sie den Geboten des Herrn folgen würden, die er ihren Vätern durch Mose geboten hatte. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern wohnten, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern.
Dankeschön. Jetzt haben wir hier Bergbewohner, wir haben aber auch Küstenbewohner, verschiedene Völker, wo mehrfach steht, dass der Herr sie mit einem gewissen Grund gegeben hat. Ja? Und dieser Text wird uns in der Sabbatschule gegeben. Ja, wie versteht ihr den? Sollen wir uns jetzt hüten vor ihnen oder machen sie Sinn erstmal für uns? Wie versteht ihr diesen Text erstmal für uns, fürs Volk Gottes? Und dann, wie können wir das übertragen in die heutige Zeit? Geht das überhaupt? Sollen wir das?
Ich meine, hier in der Lektion ist dieser Text ja mit angeführt, es sind noch ein paar andere, die uns den Hintergrund zeigen, warum das Volk Israel eine bestimmte Einstellung zu bestimmten Völkern hatte. Und dieser Text, so würde ich ihn verstehen, gibt ihm die Information, den Hintergrund, warum diese Völker bei dem Volk Israel nicht gut angesehen waren. Die wussten, in der Vergangenheit haben die uns zu Fall gebracht. In der Vergangenheit ist da viel Schlechtes von ihnen ausgegangen. Und das ist ja bloß die Basis, um dann auf den heutigen Punkt zu kommen. Die haben uns was Schlechtes getan und wir sollen ihnen aber jetzt dennoch das Evangelium bringen. Das ist, so ist mein Verständnis an der Stelle, oder?
Ja.
Ja, also der Punkt ist hier vielleicht, wie soll sich oder wie kann sich mein Glaube bewähren in der Auseinandersetzung und im Leben auch mit anderen? Es ist leicht, wenn man, sag ich mal, nur in einem israelitischen oder heute christlichen, adventistischen Umfeld lebt. Und es ist doch was anderes, ob man meinetwegen jeden Tag zur Arbeit geht und man weiß, man hat eben viele ungläubige Kollegen am Arbeitsplatz, die einen vielleicht schief angucken oder so. Und wie verhalte ich mich dann? Will ich doch lieber mit der Gruppe mitschwimmen und verhalte mich lieber gruppenkonform, sodass ich nicht anstoße? Oder bezeuge ich meinen Glauben, stehe ich zu dem, was meine Überzeugung ist? Und so wurde Israel damals geprüft und das ist auch für uns heute eine Herausforderung, immer wieder zu unserem Glauben auch zu stehen, auch in der Auseinandersetzung mit Andersgläubigen. Dadurch bewährt sich, dadurch reift auch unser Glaube. Ich glaube, dass wir dadurch auch die Chance haben, zu reiferen Gläubigen zu werden.
Aber es hat auch ein Risiko, was es birgt tatsächlich. Also ich denke da auch an Lot und seine Familie, die praktisch in diese Stadt unbedingt ziehen wollten scheinbar, ja, und die es im Grunde nicht wirklich gut überlebt haben. Also es ist schon die Frage, bin ich nur für mich verantwortlich? Kann ich jetzt zum Beispiel in eine Gegend ziehen, wo ich denke, da ist Mission notwendig und ich würde es gerne machen? Oder bin ich auch verantwortlich für Kinder oder vielleicht für meinen Ehepartner, der möglicherweise nicht so stabil steht? Setze ich diesen Menschen dann vielleicht ein zu großes Risiko aus? Also das finde ich schon eine Gratwanderung, wie du sagst, das nicht ganz so leicht zu beantworten.
Das ist ein schwieriger Text.
Ich denke, da muss man wirklich schauen, individuell, wie steht es um mich oder um meine Ehefrau, wenn ich verheiratet bin, um meine Kinder. Können wir uns das zumuten oder nicht? Und da wird es für die einen gut ausgehen, für die anderen nicht. Muss man eben genauer anschauen. Ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen wie mit körperlicher Bewegung. Der Körper braucht Bewegung, um gesund zu bleiben. Aber man kann sich auch verletzen dabei, wenn man es übertreibt. Macht man nichts, das ist aber in jedem Fall auch verkehrt. Und beim Glauben ist es auch so, er muss in Bewegung bleiben. Er muss herausgefordert werden. Er muss sich bewähren. Es muss vorangehen, sonst geht's zurück. Und wir werden am besten herausgefordert durch Leute, die uns hinterfragen. Das sind nicht die, die am Sabbat in der Bankreihe neben mir sitzen, weil wir haben ohnehin im größten Teil die gleichen Einstellungen. Nein, das sind die Leute von der Straße, die sagen, warum gehst du da am Sabbat hin? Ja? Oder warum gibst du da sogar den Zehnten? Wie kann es sein, so viel Geld wegzugeben? Warum machst du dieses, warum machst du jenes? Da werde ich in einer Weise hinterfragt, die ich mir vielleicht sonst so nicht vorstellen könnte. Und das braucht es. So können wir im Glauben wachsen. Von daher habe ich schon den Eindruck, auch so wie wir es hier sehen, ist es durchaus gar nicht verkehrt. Bei Israel zumindest, wenn es umliegende Nationen gibt, an denen sie sich bewähren mussten. Zu nah darf es aber auch nicht sein. In dem Fall unter Israel sollten sie nicht leben. Also wir haben Nähe, wir haben aber auch einen gewissen Abstand, wo man sagt, das ist Privatsphäre. Hier müssen wir nicht ständig auf der Hut sein.
Sehr spannend. Würde ich jetzt, ist das für euch eine mögliche Formulierung, wenn ich jetzt sagen würde, für uns im Bogenhofen mit unseren Schülern oder in der Gemeinde mit den Kindern und Jugendlichen, dass letztendlich draußen im Umfeld wird geprüft, wie gut unsere Arbeit war hier.
Durchaus.
Haben wir sie fähig gemacht zu bestehen, wenn sie dann auch mit der Welt Kontakt haben?
Das gilt für jede Familie.
Für jede Familie.
Die Frage.
Ich denke auch, da wird ja der Prüfstein sein. Da wird man wirklich sehen, hast du es wirklich begriffen oder ist es nur oberflächlich, nur um zu gefallen, um formal richtig zu sein.
Da sind wir jetzt da, wo wir vorher schon drüber gesprochen haben, im täglichen Leben muss es sich bewähren. Ja. Da muss es sich bewähren. Und das, was du jetzt ansprichst, ist eben, wenn Schüler hier den Campus verlassen, wenn unsere Kinder die Familien verlassen, sind sie so gereift, haben sie diesen Glauben tatsächlich selber oder sind sie in Anführungsstrichen nur Enkel Gottes? Also, das gibt es aber nicht, man sind nur Kinder.
Es gibt auch einen Effekt, der eintreten kann, dass sich vielleicht der ein oder andere Schüler nur bedingt wohlfühlt hier und eigentlich eine kritische Einstellung vielleicht gegenüber hat. Und dann kommt er in eine andere Stadt oder irgendwo anders hin und lernt erst dann zu schätzen, was er in Bogenhofen gehabt hat, weil er eben auch dort erkennt, wie drunter und drüber oder wie manchmal verlogen oder schwierig und unfair auch Leute sein können oder heuchlerisch oder wie auch immer. Und dass man von daher auch dann erstmal das, was man gehabt hat, schätzen lernt. Auch das kann passieren.
Wir erleben ja in unseren Gemeinden einen großen Exodus, gerade im Alter so um die 20. Wenn unsere Kinder, unsere Jugendlichen alt genug sind, eigene Entscheidungen zu treffen, wenn sie ausziehen, vielleicht irgendwo in der Stadt, um studieren zu gehen, und sie müssen jetzt auf eigenen Beinen die Entscheidung treffen, zum Beispiel eine Gemeinde zu besuchen, um diesen Rückhalt in dieser gleichartigen Community wieder zu haben. Und gerade da haben wir eben doch etliche, die sagen, oh, jetzt probiere ich mal was anderes aus und schaffen es vielleicht dann doch nicht mehr zurück. Ich finde, es ist schon auch ein Indikator für die Qualität einer Gemeinde, ob die Jugendlichen, wenn sie dann auf eigenen Beinen außerhalb stehen müssen, das gewohnte Umfeld nicht mehr haben, ob sie es trotzdem schaffen, ein christliches Leben zu führen. Mhm. Wir haben halt nur vorher wirklich die Zeit, sie in diese Richtung auch gut zu erziehen, zu beeinflussen. Hinterher wird es häufig zumindest schwierig.
Ich würde aber, entschuldige. Darf ich noch dazu? Ich würde aber doch auch sagen, zu streng darf man, also wir haben dann so eine bestimmte Vorstellung. Ja, jeder ist im Grunde wie so ein kleiner David oder Daniel oder eine Esther, so mit einem ganz starken Rücken und so. Und Das ist nicht immer gegeben. Das halte ich nicht für realistisch. Die Stärke eines Menschen setzt sich ja aus verschiedenen Komponenten zusammen. Und wir können zum Beispiel nicht auffangen, was zu Hause schiefgelaufen ist, was einen Menschen zum Beispiel schwächt. Ich fände es schön, wenn wir es so weit kriegen würden, dass wir vielleicht Kindern oder Jugendlichen oder auch Neubekehrten, die diese Stabilität vielleicht in sich noch nicht oder tatsächlich von der Persönlichkeit her nicht haben, dass wir die stärken, indem wir sagen, such dir bitte von Anfang an die richtige Community. Mhm. Partner im Sinne von eine starke Jugendgruppe, eine gute Gemeinde, vielleicht an der Uni, Christen in einer Gebetsgruppe oder so, dass wir wirklich aktiv darauf gehen, auch Menschen, die nicht dieses unglaubliche Rückgrat haben, so anzuleiten oder dahin zu ermutigen, sich andere zu suchen, wo sie sich ranhängen dürfen. Ich finde es auch legitim. Wir können es nicht von allen erwarten, so stark zu sein.
Schön, wir sehen hier, dass bevor wir jetzt in dieser Lektion überhaupt über Mission sprechen, sprechen wir erstmal, welche Funktion die Welt auch für uns haben kann. Das heißt, es ist unser Prüfstein, werden sie fit sein. Es gibt die zweite Chance sogar. Wie der verlorene Sohn, was du gesagt hast, ja, erst dann draußen hat er gemerkt, also wenn es schief geht, wenn wir sie nicht überzeugen können, ja, es gibt noch den zweiten Weg, Gott geht den ja nach und wir hoffentlich auch. Und er kommt und merkt, das war doch schöner zu Hause, ja. Natürlich ist manches kaputt gegangen, aber Gott sei Dank gibt es diesen Weg auch. Und wir sollen ja auch lernen, jetzt auch evangelistisch, missionarisch anders umzugehen, da geht jetzt die Lektion ja auch hin. Vielleicht können wir da eher dann auf den Montag gehen, in Matthäus lesen, weil Jesus hat ja noch eine andere Funktion erfüllt. Der hat ja auch gemerkt, dass sie diese Menschen irgendwie abgeschrieben haben. Ja, vorher im Sonntag wurde ja Salomo als Beispiel hier in den Texten genommen. Ja, es wurde verboten, haben wir Richter gelesen. Salomo hatte aber dann große Weisheit bekommen und viele Völker wurden gewonnen. Ja, sie waren wirklich Trendsetter und ja, Amerika damals oder was weiß ich, das verheißene Land für die Völker, das attraktive Land. Aber nachher ist er zu weit gegangen. Auch das Thema, was du angesprochen hast. Wo ist Distanz, wo ist Nähe? Und Salomo hat da gefehlt dann, ja, trotz seiner Weisheit. Er hat zu nah gelassen, die Welt in seiner Familie, die Frauen, die Fremden. Das ist jetzt tatsächlich ein ziemlich komplexes Bild, aber die Bibel gibt es uns. Und jetzt aber diese Berührungsängste, da ist ja jetzt sowas entstanden, was ja Gott auch nicht wollte, dass seine Jünger, und nicht seine Jünger, sie auch, aber dass die jüdische Welt sie gar nicht mehr als erlösungswürdig gesehen hat, ja. Und Jesus beginnt jetzt auch diese pädagogische Methode zu nutzen. Lass uns mal lesen, Christian, wenn du lesen würdest, Matthäus 9, 35, 38, jetzt den Montagstext. Matthäus 9, Vers 35.
Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.
Genau. Was würdet ihr antworten auf die Frage, die uns hier gestellt wird? Was lehrt uns das über die Mission unter Menschenmassen, wo immer wir sie finden? Die Botschaft war ja die gleiche, ja. Aber was lehrt uns das?
Also zum einen hier, Vers 36, Jesus ist innerlich bewegt, weil sie erschöpft und verschmachtet sind. Ich denke, das trifft absolut auch auf die heutige Zeit zu. Zu jeder Zeit, glaube ich, ist das so. Selbst dort, wo viel Wohlstand herrscht und wo man eine gute Gesundheitsvorsorge hat und so weiter, dass die Menschen doch innerlich zerbrochen sind, aus vielerlei Gründen heraus. Sie sind verschmachtet und sie brauchen dringend Hilfe. Und das ist der Ansatz, den er uns hier nennt. Da haben wir offenbar anzusetzen, dass wir diese Not sehen und so in dieser Not dann ihnen dann noch begegnen. Durch Zuspruch oder praktische Hilfe. Am besten beides.
Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, nehme ich Anteil oder ist mir es einfach egal?
Ja.
Weil es gibt ja, wenn ich solche Situationen sehe, na, dann kann ich es zur Kenntnis nehmen, aber unberührt bleiben. oder geht mir es zu Herzen und ich möchte den Menschen wirklich helfen?
Mich berührt das unglaublich. Also in Vers 35, ne, Jesus geht herum und so weiter und heilt jede Krankheit, jedes Gebrechen. Das ist wirklich enorm. Also keine Zurückhaltung, keine Scheu oder Berührungsangst sozusagen. Ja. Und ich verstehe das wirklich so. Hier geht es um körperliche Gebrechen, aber auch psychische Nöte und so weiter. Er hat wirklich, er war in der Lage, allen zu helfen und sie zu heilen. Ne? Und mit dem Wissen dieser großen Kraft, die er mitbringt, kann ich mich trauen, zum Menschen zu gehen. Also wenn es um mich ginge, würde ich es mir einfach nicht zutrauen, zum Menschen zu gehen, ja, und zu sagen, ich habe hier was, was dir helfen wird.
Da frage ich mich halt manchmal, wenn ich das hier so sehe, seine Jünger wurden mit der gleichen Kraft ausgestattet. Wir hören dann später, dass es genügen konnte, dass ein Schweißtuch oder der Schatten des Apostels auf jemanden fiel und sie wurden gesund. Manchmal denke ich mir, unsere Mission wäre so viel rasanter und erfolgreicher, wenn wir in dieser Weise noch wirken könnten. Natürlich hätten wir auch Leute dabei, die rein aus Sensationsgier dabei wären. Auch da hätten wir jemanden wie den Simon Markus aus der Apostelgeschichte, der einfach fasziniert ist von diesen großen Wunderwerken. Aber wie viele Menschen würden einfach aufmerksam werden, die Not gemindert, dankbare Herzen, die dann auch dankbar das annehmen, was wir ihnen geistlich verkündigen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist schon so ein Punkt, wenn ich es lese, wo ich jedes Mal so ein wenig neidisch werde auf die Apostel und mir denke, oh, hätte ich diese Kraft, natürlich wäre ich mutig ohne Ende, ja? Dann klopfe ich an und sage, was ist los bei euch? Ich behebe das.
Es wäre auch so eine fantastische Idee, wir hätten eine Gemeinde ohne Nöte. Stellt euch mal vor, also keiner hier wäre krank.
Ja.
Das wäre einfach, das wäre so ein Anziehen, wie so ein Magnet würde das wirken, ja.
Aber haben wir das in der Gemeinde, haben wir dann Zeugnisse dafür, dass die Leute in der Gemeinde auch gesund waren?
Alle? Wenn er auch
haben sogar für das Gegenteil. Ich meine, bei manchen hat Gott eine Ausnahme gemacht. Paulus selbst hat andere geheilt, aber er selbst hatte trotzdem mit Schwächen zu kämpfen. Also ich glaube, gewisse Krankheiten waren von Gott so beabsichtigt. Jesus hat natürlich alles heilen können, bei den Aposteln gab es sicherlich auch Ausnahmen. Aber es war grundsätzlich bekannt, wir haben die heilende Botschaft auf geistlicher Ebene, aber auch auf körperlicher Ebene.
Aber nicht zuletzt sagen wir aufgrund dieses und auch an anderen Texten, dass die Gesundheitsbotschaft der rechte Arm der Heilsbotschaft ist. Mhm. Also wir können mit Gesundheitsbotschaften die Leute auch erreichen, gerade Leute, die merken, dass sie nicht gesund sind, wenn sie älter werden und krank werden oder krank sind. Und da haben wir so eine tolle Botschaft zu bringen den Menschen, wie man gesund lebt. Stichwort, wie heißt es?
New Start,
genau. New Start. Das, ich meine, viele entdecken das heute ja auch, die gar nicht, das, und das kommt gar nicht aus christlichen Kreisen leider. Aber damit können wir durchaus auch Menschen erreichen und ihnen dann auch in Verbindung damit die geistliche Botschaft bringen.
Jetzt könnte man ja sagen, natürlich, oh, das ist doch viel komplizierter, als wenn ich die Hände auflege oder ein Gebet spreche. Es ist viel langwieriger, die Erfolge sind nicht gleich da. Und bis dahin braucht es vielleicht auch einfach, bis ich dann mit diesen Leuten sprechen kann über was Geistliches. Aber was ich mir dabei denke, was ein großer Vorteil ist, ist Folgendes. Gerade als Adventisten, denen Gott diese Botschaft, die Gesundheitsbotschaft anvertraut hat. Wir haben ja die Botschaft von den Geboten, von dem Gesetz, das immer noch gültig ist und rufen die Leute hier zu einer Reform auf. Und wir kommen auf der anderen Seite gesundheitlich eben mit den Naturgesetzen. Irgendwie passt das schon wunderbar zusammen, zu sagen, wir wirken nicht einfach ein Wunder und die Sache ist behoben, so wie mit dem Charakter, Gott wirkt ein Wunder und die Sache ist behoben, wenn wir in den Himmel gehen, was viele Christen glauben. Nein, wir machen ihnen deutlich, genauso wie geistlich die Gesetze der Bibel zu halten sind und dadurch unser Charakter veredelt und geheiligt wird über einen längeren Prozess, so auch bei der Gesundheitsbotschaft. Es ist ein längerer Prozess, es sind Naturgesetze gegeben, wer die beachtet, wird Heilung erfahren. Ich habe den Eindruck, dass Gott für die Endzeit gerade da diese Korrelation, diesen Zusammenhang so herausgestellt hat, nicht einfach Wunder tun, sondern Gesetzmäßigkeiten beachten, weil das unsere gesetzliche, entschuldigt, so möchte ich es nicht formulieren, gesetzmäßige, kann ich das so sagen, unsere Botschaft, die auf das Gesetz hinweist, besser betont.
Ja. Wobei ich, entschuldige, mach du zuerst.
Nein, du.
Wobei ich finde, wir würden einen großen Fehler machen, wenn wir bei der ursprünglichen Gesundheitsbotschaft bleiben würden. Weil was macht heute zum Beispiel Jugendliche krank? Ihre Sucht. Wenn du willst, kannst du auch sagen, ihr Götze. Ne, die Medien sind praktisch wirklich ein Götzen, der seine Sklaven krank macht. und sind nicht nur die Jugendlichen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich heute auch eine Gesundheitsbotschaft, die dahin geht, dass wir Menschen helfen, frei zu werden, stabil zu werden, ihre Süchte zu lassen und so weiter. Und da gibt's ja viele, viele Felder, ja. Da liegt die Wurzel vieler Krankheiten, wenn man sieht, Jugendliche, die wirklich zu viel im Internet oder in den Spielen unterwegs sind, die vernachlässigen ihren Körper gnadenlos. Da wird nicht mehr richtig gegessen, es wird nicht geschlafen, es gibt keine Sozialkontakte mehr, der Mensch geht kaputt. Mhm.
Mhm. Dankeschön.
Ich meine, du hast den Punkt angesprochen, die Apostel gingen raus, haben Hände aufgelegt, haben Menschen gesund gemacht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das haben wir heute eben nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, alles hat seine Zeit. Ja, der Weise Salomo schon gesagt hat, alles hat seine Zeit. Und die Zeit der Wunder scheint nicht am Ende der Zeit zu sein, habe ich so den Eindruck. Ganz im Gegenteil, wenn wir Matthäus 24 uns anschauen oder ähnliche Texte, da sehen wir, dass gerade die Wunder und so weiter am Ende der Zeit wohl vom Gegenspieler für seine Zwecke gebraucht werden. Das habe ich mir schon oft gedacht, dass das vielleicht ein Grund dafür ist, warum die Wunder in der, bei den wirklich Gläubigen, sage ich jetzt mal, rarer sind, ja, seltener. Weil das, so habe ich den Eindruck, ein bisschen, also am Ende der Zeit die Domäne
Satans wird. Weit bestätigt übrigens genau das in Selected Messages. Ich glaube, Band 2 ist es, in 50er Seiten spricht sie davon und macht genau das deutlich, dass Satan, die falschen Propheten, das so stark verwenden werden, wenn man Offenbarung 13:13 denkt, ja, wird seine Domäne sein, dass es wichtig ist, dass wir uns deutlich davon unterscheiden. Und da finde ich eben diesen Gedanken so interessant, dass wir dann mit Gesetzmäßigkeiten des Körpers kommen und leiten hin zu Gesetzmäßigkeiten im geistlichen, im religiösen Leben, was einfach schon unheimlich intelligent und genial eigentlich ist. Obwohl, da will ich ganz ehrlich sein, es manchmal bequemer wäre, einfach nur die Hände aufzulegen so und dann das dankbare Gesicht vor sich zu haben.
Aber da dürfen wir jetzt auch nicht vergessen, wenn wir ganz genau hinschauen, hat Jesus Krankheiten geheilt, körperliche und Besessenheit. Aber Charaktereigenschaften wurden nicht in dem Sinne geheilt, sondern Jesus sagt, kommt her, die mühselig und beladen seid, lernt von mir. Das sind Lernprozesse. Die Heiligung war auch damals ein Wachstumslernprozess. Interessant, da hat er nicht gesagt, so jetzt verändere ich deinen Charakter im Nu. Ja.
Das könnte
lerne, durch den Heiligen Geist, lerne. Aber es gibt auch, tatsächlich gibt es auch die Prophezeiung, dass am Ende Jugendlichen und Söhne und Töchter prophezeien werden, aber vielleicht der Text, was sie hier nennt, ist Hebräer, ist interessant. Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang, und das sagt Paulus damals, damit genommen hat, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es das gehört haben, wobei Gott gleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wundern, mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes. Ihr seht, dass die Bibel sagt, im Anfang war das wichtig auch als Zeugnis. Das war nicht unbedingt der Mittelpunkt der Botschaft. Natürlich ein Vorgeschmack dessen, was wir erleben werden. Das war, wenn der Messias, wenn der Christus kommt, war ja prophezeit. Da werden Wunder passieren. Das war im Anfang und noch eine gewisse Zeit in der ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und nachher nur noch partiell. Wenn wir nachher weiterlesen, hat es keine große Rolle mehr gespielt. Deswegen nennt er hier Anfang. Lass uns zurückgehen zu Matthäus, jetzt in Kapitel 10, ein paar Texte weiter, Vers 7 lesen. René, würdest du den lesen, 7 und 8?
Mhm. Matthäus 10, Vers 7 und 8.
Genau, 7 und 8.
Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt.
Ganz genau. Seht ihr, in Kapitel 9, Vers 35 spricht er hat das Evangelium des Reiches gepredigt. Die frohe Botschaft des Reiches. Und das ist unser Mittelpunkt, das Reich des Himmels zu predigen. Aber jetzt gibt es diesen rechten Arm oder damals in Wundern, heute in Gesetzen viel stärker. Aber Gott kann auch tun, wenn er will, vereinzelt oder er kann es auch tun. Ja. Aber das Zentrum ist immer das Reich der Himmel. Und das müssen alle hören, egal aus welchen Reichen. Kein Reich ist hier. Wir haben keine Kirche, dass das Reich ist, sondern das Reich Gottes, das himmlische Reich, Reich der Himmel. Das ist unser Thema seit Daniel 2 und seit 1. Mose 3, ja, haben wir dieses Thema. Jetzt geben wir noch die letzte Minute nur erinnern, ich möchte nur zitieren, jetzt geht ja Jesus weiter. Also hier beginnt er, aber schon in der Bergpredigt sehen wir es auch, der Text uns gegeben, dass da viele waren aus 10 Städtengebiet. Und ja, und jetzt geht's in Matthäus 15, geht's ja dann um Tyrus und Sidon und die Frau mit den Töchterlein und so weiter, ja. Da möchte ich vielleicht ein Zitat hier lesen, weil uns die Zeit schon wegläuft, ein sehr schönes Zitat. Warum hat Jesus sie erstmal so ignoriert? Ja, also Jesus arbeitet mit den Menschen, die Jünger wollten sie gar nicht, ja, sie soll dich in Ruhe lassen. Nein, Jesus tut so. Und hier ist eine sehr schöne Interpretation, ein Zitat. Jesus ging nicht sofort auf die Bitte der Frau ein, er begegnete ihr, der Vertreterin eines verachteten Volkes. So wie es die Juden getan hätten. Ja, das war ja jetzt der Zusammenhang. Ach, das sind die Sünder, die verdienen auch kein Evangelium, gar nichts. Ne? Und Jesus tut erstmal so. Er wollte den Jüngern durch diese Begrüßung zeigen, wie kalt und herzlos die Juden eine solche Frau behandelten. Jetzt hat er das bisschen mitgemacht aus pädagogischen Gründen. Muss man sich mal vorstellen, der Herr Jesus. Ja? Und er sagt, nee, ich bin gekommen. Ich bin ja nicht zu denen gekommen, ja, zu den Hunden und so. Ja. Wenn er dann die Bitte der Frau erfüllte, sollte sie auf seine mitfühlende Teilnahme achten und später genauso handeln. Also es war ein riesen Lernprozess, wie Jesus das wieder zurückgeführt hat zu der ursprünglichen Thema. War ja in Mose schon da. Ja, wenn ihr mein Volk seid, sollt ihr alle sollten euch bemerken. Ihr sollt der Kopf sein, ihr sollt Influencer sein, ja. So dass alle sagen werden, wie toll seid ihr. Genau, das ist ein sehr schönes Zitat. Ich möchte jetzt noch eine Frage mitgeben, die letzte Frage hier. Es sind so viele wichtige Fragen, aber eine möchte ich noch jetzt uns und den Zuschauern mitgeben. Aus Galater 2, ganz am Ende von Mittwoch, Seite 113, lies Galater 2, 11 bis 13. Was soll uns darüber lernen, wie schwer es sein kann, sich von den Vorurteilen zu befreien, die uns von Kindheit an beigebracht wurden? Ja, haben wir auch Vorurteile? Wir sehen, dass Petrus selbst Vorurteile hatte und dass er zurechtgewiesen wurde. Wie schwer fällt es uns? Haben wir manche Vorurteile auch heute, in die Städte zu gehen? Ja. Oder tatsächlich auch, dass wir was lernen können von ihnen? Das ist eine schwierige Frage. Mich würde interessieren, auch eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Was können wir lernen aus diesen Texten? Haben Adventisten auch Vorurteile?
Petrus hat Vorurteile.
Ja, Gott segne uns auch weiterhin auf diesen Weg, dass wir bescheiden in die Verkündigung gehen und auch diesen Menschen und Städten und Völkern das Evangelium bringen.
Vater im Himmel, wir sprechen jetzt schon mehrere Wochen über ein so wichtiges Thema der Mission und konnten auch heute nur so einen kleinen Aspekt anreißen. Gib uns immer wieder offene Augen für unsere Mitmenschen, egal ob wir in der Stadt leben oder außerhalb. Gib, dass wir unseren Glauben mutig ausleben und dass wir auch immer wieder dankbar dafür sind und die Vorzüge sehen, dass wir an dich glauben und dich kennen, Herr. Mach unser Zeugnis kraftvoll, sende du deinen Heiligen Geist zu uns. Und wir danken dir, dass wir mit dazu beitragen können, dass das Werk auf dieser Erde zum Abschluss kommt. Segne uns darin und gib uns Weisheit dabei. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!